Wie geht es euch an diesem Sonntagmorgen? Stille im Walde. Ich höre so ein zögerliches Gut. Ich hoffe, ihr seid alle fröhlich und munter und fit. Was wäre eure Antwort, wenn ich jetzt fragen würde, wie geht es euren Herzen? Unser lieber Karl, er musste notfallmäßig ins Krankenhaus diese Woche, weil an seinem Herzen ernstzunehmende Unregelmäßigkeit festgestellt wurde. Das Herz ist ein ganz wichtiges Organ überhaupt. Wenn es erkrankt, schweben wir sehr schnell in Lebensgefahr. Aber wenn ich euch jetzt frage, wie geht es eurem Herzen, dann frage ich natürlich nicht nach eurem physischen Herzen, nach dem Organ, das unseren Blutkreislauf durch regelmäßiges Zusammenziehen und Dehnung antreibt und in Gang hält, sondern ich frage, nach was denn? Ich frage nach dem anderen Herzen. In Matthäus 5, Vers 8, fährt Jesus fort mit den Seligpreisungen und er sagt, glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Für unsere Gäste sei es gesagt, wir sind gerade dabei am Sonntag in den Predigten über die Seligpreisungen aus der sogenannten Bergpredigt nachzudenken. Ich verstehe die Bergpredigt und vor allem die Seligpreisungen auch als Wegweiser hin zu einem glücklichen Leben. Unter diesem Titel habe ich die Seligpreisungen gestellt. Lass uns mal diese sechste Seligpreisung gemeinsam sagen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Auch in dieser Botschaft wollen wir Antworten finden auf zwei grundlegende Fragen. Zum einen wollen wir darüber nachdenken, was ist denn das Herz? Was ist mit diesem Begriff Herz eigentlich gemeint? Und wenn das Herz gereinigt werden soll, dann muss ich ja wissen, was es ist. Und zweitens, wenn es so wesentlich ist, ein reines Herz zu haben, denn nur mit einem reinen Herzen kann ich Gott sehen, so sagt es Jesus, dann wie kann das Herz gereinigt werden? Zum Ersten, wenn das Herz eine solche Schlüsselrolle spielt, was ist es denn? Wenn wir über uns als Person nachdenken, dann stellen wir fest, dass es gewisse Grundaspekte gibt oder Grundfunktionen, die untrennbar mit dem menschlichen Leben verbunden sind und die menschliches Leben ausmachen. In unserem Innern sind unsere Gedanken, wenn ich jetzt rede, denkt ihr nach und ihr empfindet etwas. In unserem Innern sind unsere Gefühle, unsere Beweggründe, unsere Motive und auch deren tieferen Ursprung, was immer das sein mag. Aus diesem Innern leben wir jeden Moment, jede Stunde, jeden Tag. Und das Herz, es ist Teil von mir, es ist Teil deiner selbst. Und vielleicht fragen wir uns, wie passt das alles zusammen? Denn die Bibel, sie spricht ja auch von dem Verstand und sie spricht von den Gefühlen, von dem Gewissen, sie spricht von der Seele. Ich habe mich da von einem tiefen Denker, Theologe, Philosophieprofessor belehren und auch beeinflussen lassen, Dallas Willard, schon etliche Jahre jetzt beim Herrn. Er erklärt in seinem Buch The Renovation of the Heart auf Englisch, empfehlenswert auf Englisch zu lesen, die deutsche Übersetzung hinkt ein bisschen, aber es gibt es auch auf Deutsch, das Buch mit dem Titel Aus dem Herzen leben. Er erklärt in seinem Buch, dass das meistverwendete Wort, um unseren inneren Menschen zu beschreiben in der Bibel, eigentlich das Wort Seele ist. In 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir, dass der Mensch eine lebendige Seele wurde. Wenn also ein Mensch geboren wird, ist er nicht nur Materie, sondern er hat auch ein inneres geistliches Wesen, weil er nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Und er hat nicht nur eine Seele, sondern er ist im Grunde eine lebendige Seele. In der hebräischen Sprache kann das Wort Seele, Nefesh, Leben, Person, Atem, als auch Hals oder auch Genick bedeuten. Und ich denke, hinter dieser Bedeutung Hals, da steht eigentlich ein Bild, eine Metapher. Der Hals, was macht unser Hals? Er hält den Kopf und auch den Körper zusammen. Und am Hals, da kommt auch die Halsschlagader gefährlich nah an die Hautoberfläche. Bildlich beschreibt diese Bedeutung von Nefesh im Grunde, dass die Seele den Menschen ganzheitlich zusammenhält. Alle Aspekte der Person sind von ihr eingefasst und in dieser Grafik auf der ersten Folie, da stellt die Seele diesen äußeren Ring dar. Nun, was umfasst die Seele? Welche Aspekte unseres Menschseins hält sie zusammen? Was macht uns zu dem, wer wir sind als lebendige Seele? Im zweiten Ring steht jetzt das Wort Beziehungen. Die Seele ist der äußere Ring, aber eingeschlossen in diesen Ring sind meine Beziehungen. Teil von dem, wer ich bin, besteht aus meinen Beziehungen. Meistens denken wir nicht in dieser Richtung. Wir meinen, wer oder was wir sind, ist unser Körper und unser Verstand und unsere Seele und unser Geist. Aber ich glaube, der Dallas Willard hat recht, wenn er sagt, dass ein Teil von dem, wer ich bin, wer du bist, unser soziales Umfeld bestimmt. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt, aber es geht einfach um die Beziehungen in unserem Leben. Es ist eine Tatsache, wer ich bin, hat seine Wurzeln auch in bestimmten Beziehungen. Zuerst in der Beziehung zu meinen Eltern, meinem engsten sozialen Umfeld. Und wenn mich jemand fragen würde, lieber Johann, oder liebe Doris, wenn man dich fragen würde, oder wenn man euch fragen würde, wer bist du? Dann würde ich mich sehr wahrscheinlich so beschreiben, wenn man mich fragen würde, nun, ich bin der Sohn von meinen Eltern. Ich würde erzählen, wo ich geboren bin, wie mein Leben bis jetzt verlaufen ist. Ich bin verheiratet mit einer tollen Frau und ich habe 3 Kinder, noch keine Enkelkinder. Und zu all diesen Menschen habe ich eine Beziehung. Und außerdem bin ich jetzt hier auch Pastor in der EFG Vullingen und habe auch eine Beziehung zu euch, zu dieser Gemeinde. Selbst wenn wir uns über unsere Arbeit nachdenken, geht es immer auch um Beziehung. Ich arbeite nicht für einen Roboter. Ich arbeite für eine Person, einen Menschen, dem eine Firma gehört. Und ich arbeite mit anderen Personen zusammen. Selbst wenn wir uns auf Gott beziehen oder unser geistliches Leben beschreiben, geht es auch wieder um Beziehung. Was haben wir vorhin gesungen? Wir haben Gott als Vater angesprochen in unserem Lobpreis. Ich bin ein Kind meines Vaters im Himmel. Ich bin hineingeboren in eine geistliche Familie. Seht ihr, lieber, meine Lieben, wenn wir uns selbst beschreiben, besteht ein großer Teil aus unseren Beziehungen. Wenn ich also verstehen will, wer ich bin, wer ich als lebendige Seele bin, muss ich auch meine Beziehungen verstehen. Drittens, zu dem, wer ich bin, gehört auch mein Körper. Also wir haben eine Seele, das ist dieser äußere, allumfassende Ring. Eingeschlossen darin sind meine Beziehungen, die mich ausmachen. Das ist der zweite Ring. Der dritte Ring steht für meinen Körper. Ich habe einen Körper. Gott sei Dank ist mein Körper immer noch mit mir. Jeder von uns hat einen Körper, den wir hegen, den wir pflegen, heute Morgen schon. Und dieser Körper, er ist uns von Gott gegeben. Und durch ihn berühre ich diese Welt. Und die Welt, die berührt mich, so könnten wir das beschreiben. Durch ihn sehen und fühlen und hören und berühren wir, was um uns herum geschieht. Und unser Körper ist auch der Ort, in dem unsere Seele lebt. Meine Seele, die lebt zurzeit nicht außerhalb meines Körpers, sie lebt in meinem Körper. Aber ich weiß, wenn mein Körper stirbt, dann passiert etwas mit meiner Seele. Sie wird weiterleben außerhalb meines Körpers, so lehrt das die Bibel. Und wenn wir ganz genau nachforschen, dann erfahren wir, dass Gott einen Plan hat mit unserem Körper auch für alle Ewigkeit. Denn unser Körper, er wird einmal auferstehen in Auferstehungsherrlichkeit und wird sich wieder als geistlicher Auferstehungskörper mit unserer Seele vereinen. Der Körper ist also nicht unwichtig. Er wurde uns von Gott gegeben. Er ist Teil unserer selbst. Viertens, wir haben alle einen Verstand. Das ist dieser vierte Ring in der Grafik. Nun, was macht unseren Verstand aus? Ich würde es so sagen, der Verstand ist der Sitz meiner Gedanken und Gefühle. Als Erben der Aufklärung werden wir eher so gelehrt, dass der Verstand und die Gefühle ganz unterschiedliche Komponente des Menschen sind. Aber Gefühle, die können nicht existieren ohne Verstand. Zuerst denke ich und dann fühle ich und manchmal empfinde ich und dann denke ich über meine Gefühle nach. Wir sollten also unsere Gedanken und Gefühle zusammen sehen, denn sie bestimmen das, was wir Verstand nennen. Durch den Verstand nehmen wir Informationen auf, wir beurteilen Dinge, wir denken nach, wir empfinden. Und es ist ein enorm wichtiger Teil dessen, wer ich bin und wer du bist. Und fünftens, im Zentrum dessen, wer ich bin, da steht das Herz. Und das Herz, das würde ich umschreiben als meinen Geist. Wenn die Bibel von dem Geist eines Menschen spricht, dann spricht sie eigentlich von dem Herzen. Geist und Herz, sie werden oft austauschbar in der Schrift verwendet. Und da im Herzen, Da werden letztlich die Entscheidungen des Lebens getroffen. Deshalb ist das Herz auch der Sitz des Willens. Deshalb steht auch Wille da drin in diesem innersten Kreis. Man kann es also so sagen, die Quintessenz des Herzens ist mein Geist und mein Wille. Nun, wenn mein und dein Leben eine Organisation wären, wir pflegen Beziehungen, wir denken und wir tun Dinge und wir haben eine Struktur, in der wir leben, unseren Körper. Wenn mein Leben eine Organisation wäre, wer würde darin das Herz sein? Wie wär's mit dem Vorstandsvorsitzenden, mit dem CEO? Das Herz ist sozusagen das exekutive Kontrollzentrum meiner selbst. Es sitzt im Chefsessel. Es sitzt genau dort, wo die Entscheidungen meines Lebens getroffen werden. Wobei ich glaube, es besteht ein kleiner Unterschied, ob ich sage, dass das Herz im Chefsessel meines Lebens sitzt, wo die Entscheidungen fallen, oder ob ich sage, dass das Herz alleine alle Entscheidungen trifft. Denn wie das auch mit einem Vorstandsvorsitzenden einer Firma ist, gibt es verschiedene Leute oder Dinge, die da einen Einfluss spielen. Das Herz, es wird oft beeinflusst, es wird auch nicht immer seinen Willen durchsetzen können. Wenn das Herz also das Kontrollzentrum meiner selbst ist, was tut dann das Herz? Was ist seine Tätigkeit? Man könnte es in drei Worte zusammenfassen. Das Herz, es liebt, es verlangt, es entscheidet. Es ist das Zentrum meines Liebeslebens. Das Herz liebt etwas oder jemanden. Es ist auch das Zentrum meiner Sehnsucht. Die Bibel spricht von der Sehnsucht des Herzens. Das Herz, es kann sich nach Bösem oder nach Gutem sehnen. Es kann Böses oder auch Gutes tun oder lieben. Und daraus folgt, dass das Herz auch das Zentrum unseres Willens ist. Jede Entscheidung, sie fließt letztlich aus unserem Herzen. Aber jede Entscheidung, wie schon gesagt, wird auch beeinflusst von dem Verstand und meinen Gedanken und meinen Gefühlen und meinem Körper und auch von meinen Beziehungen. Das Herz wird beeinflusst von all dem, wer ich bin als lebendige Seele. Und deshalb ist es absolut wichtig. Es ist absolut wichtig, dass wir unser Herz behüten. In Sprüche 4, Vers 23 steht ein ganz wichtiger Vers, den sollten wir alle eigentlich auswendig lernen. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Es ist wie so eine Quelle, von dem das Leben ausgeht. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Jesus wusste das, als er sagte, glückselig sind die reinen Herzens sind, denn das, was in deinem Herzen ist, wird schlichtweg dein ganzes Leben beeinflussen. Das Herz, es wird angegriffen. Und deshalb behüte und bewahre dein Herz. Das Wort, das hier im Urtext steht, es wurde benutzt, um einen Wächter zu beschreiben, der aufgestellt wurde, um den Feind zu sehen, um den Feind abzuschrecken. Und vielleicht haben uns ein bisschen so diese Gedanken auch, die ich, wie schon gesagt, Alice Willard verdanke, uns ein bisschen geholfen zu verstehen, was das Herz ist. Wenn wir jetzt wissen, was das Herz ist, lasst uns über die Reinheit des Herzens nachdenken. Denn Jesus sagt, glückselig sind die reinen Herzens sind. Wie kann mein Herz rein werden? Wie kann man ein reines Herz bekommen? Wie kann es immer wieder gereinigt werden? Das ist so die zweite Hauptfrage und ich möchte darauf eine dreifache Antwort geben. Zum einen, Reinheit des Herzens kann man nicht bekommen ohne Jesus. Reinheit des Herzens ist nur möglich durch das, was die Bibel Neugeburt oder auch Wiedergeburt nennt. Aus sich selbst heraus kann unser Herz nicht rein werden. Wir versuchen das zwar, seit wir geboren sind und wir sagen, ja, ich will das und jenes aufhören. Ich will das nicht mehr tun. Ich möchte als eine reine Person leben und dann, was passiert? Schon wieder fliegst du auf deine Nase und versagst. Es ist unmöglich, ein reines Herz zu bekommen ohne Jesus. Unser Herr sagt es eindeutig, ohne mich könnt ihr nichts tun, gar nichts. Und das bezieht sich vor allem auch auf unser Herz. Warum ist das so? Ohne Christus keine Reinheit des Herzens. Das ist ja eine radikale Aussage. Unsere Kultur würde größtenteils dieser Aussage nicht zustimmen. Unsere Weltanschauung sieht das so, dass der Mensch eigentlich gut geboren wird und nur die schlechten Einflüsse des Umfelds verderben, das Herz oder die Seele. Aber der Mensch, er hat aus sich heraus nicht die Fähigkeit, dauernd gut zu sein oder gut zu sein, wie und wann er will. Die Realität ist, dass wir getrennt von Jesus Christus kein reines Herz und kein reines Leben haben können, denn die Sünde, sie verfärbt jeden Teil unseres Wesens, jeden Teil dieses Kreises. Vielleicht kann man es nicht so gut sehen auf dieser Folie, ich weiß nicht, doch sieht man einigermaßen. Da steht Sünde drin. In diesem Pfeil, der so durchzieht. Und die Grafik will nichts anderes sagen, als die Sünde durchdringt alles. Unser Verstand, unseren Körper, unsere Beziehungen, die ganze Seele, der natürliche Mensch in seiner Ganzheitlichkeit ist von der Sünde durchdrungen. Und man könnte jetzt hier viele Bibelstellen anführen, die das begründen, aber schauen wir uns mal Psalm 14 an. Hören wir mal, was der Geist Gottes durch David sagt. Es ist so brutal ernst. Vers 1. Der Tor spricht in seinem Herzen, mit anderen Worten, im Zentrum seiner Persönlichkeit, dort, wo der Chefsessel sitzt. Es gibt keinen Gott. Sie haben Verderben angerichtet. Sie tun abscheuliche Taten. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr hat vom Himmel herniedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist. Einer, der Gott sucht. Da ist keiner. Alle sind abgewichen. Sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Mit anderen Worten, niemand kann ohne Christus und seinen Einfluss auf unser Leben ein reines Herz bekommen. Ohne den Einfluss des Christus in mein Leben hinein werde ich mich nicht Gott unterordnen können und Gott Gott sein lassen. Denn ich will lieber selbst der König meines Lebens sein. Gott, der kann mir gerne dienen, indem er mir einfach ein schönes, gutes Leben schenkt. Es gibt ja so diese zwei grundlegende Gottesbilder. Das eine sagt, Gott ist Gott, ich bin kein Gott. Und weil Gott Gott ist, erwartet er, dass ich ihn anbete, dass ich ihn liebe, dass ich ihm diene, dass ich ihm gehorche. Er ist Gott und nicht ich bin Gott. Aber der Großteil der Welt, vielleicht sogar ein Großteil der christlichen Welt, verdreht das Ganze und glaubt, Gott existiert, um uns zu dienen. Gott existiert, um mich glücklich zu machen. Er existiert, um meine Bedürfnisse, die Bedürfnisse meines Lebens zu stillen. Er existiert als Realität, aber ich bin der König und der Gott meines Lebens. Ich fürchte leider, dass unser postchristliches Abendland von diesem falschen Gottesverständnis stark durchgiftet ist. Wenn Gott das und jenes für mich tut, dann glaube ich an ihn. Dann folge ich ihm. Das ist so die Einstellung. Aber wenn er nicht liefert, wenn er nicht das gibt, was ich will, dann weiß ich nicht, ob er wirklich existiert. Meine Lieben, wenn wir das Leben, die Welt erklären wollen und dabei Gott außer Acht lassen, werden wir zu verwirrten Menschen. Denn die Sünde beeinflusst nicht nur unser moralisches Leben, sondern sie beeinflusst unseren Verstand. Wie oft haben wir schon mal gesagt, nachdem wir einen Blödsinn begangen haben, eine Sünde begangen haben, wie konnte ich nur so dumm sein und so etwas tun? Habt ihr schon mal so gedacht? Warum habe ich nicht die Konsequenzen klarer überdacht? Wenn der Mensch anfängt, mit seinen Hormonen zu denken und getrieben wird von falscher Leidenschaft, tut er manche dumme Dinge. Aber es gibt eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass das Leben des Christus ebenfalls alles durchdringen kann. Das habe ich versucht mit dem Pfeil hier in der Grafik darzustellen. Wenn ich eine Beziehung zu Jesus Christus bekomme, dann wird Jesus anfangen, mein Herz und meinen Verstand zu verändern, sodass ich anfange, die Welt und das Leben so zu sehen, wie sie wirklich sind. Jesus möchte unser Herz und auch unseren Verstand, unser Denken, unsere Gefühle verändern. Er will verändern die Art und Weise, wie ich meinen Körper gebrauche. Er will meine Beziehungen verändern, meine Ehe, meine Familie, die Art und Weise, wie ich mich bei der Arbeit gebe, wie ich andere Menschen behandle. Das alles will er verändern. Sagt nicht er, dass die zwei wichtigsten Gebote der Schrift die seien: Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Zwei wichtigsten Gebote der Schrift. Das ganze Gesetz, die Propheten sind da zusammengefasst. Er möchte unsere ganze Persönlichkeit verwandeln. Es gibt eine Stelle, die ich auch sehr mag. Ich habe sie hier auch in die Grafik eingeführt. 1. Petrus 1, Vers 22. Die lehrt auch etwas über das Herz. Da schreibt der Petrus durch den Geist Gottes, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit, das heißt, indem ihr der Wahrheit glaubt und dieser Wahrheit gehorcht, der Wahrheit, die ihr durch das Evangelium gehört habt, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, hier haben wir es wieder, unser Wort, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Was hört ihr daraus? Das ist der Bezug zu unseren Beziehungen. Wie sollen wir anhaltend lieben aus reinem Herzen? Die Begründung, oft eingeleitet in der Schrift mit einem Denn. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichem, aus geistlichem Samen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Mit anderen Worten, wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir diesem Wort glauben und durch das lebendige Wort und den Geist Gottes wiedergeboren werden, bekommen wir neues Leben. Und dieses neue Leben beginnt in unserem Geist. Unser Geist oder unser Herz oder unser Wille ist wiedergeboren. Und in dem Augenblick, wenn das geschieht, sind wir eine neue Person. Wir haben ein Herz, das vor Gott schon als rein angesehen wird und das auch rein sein will, auch wenn es in seiner Handlung nicht immer rein ist. Wir haben ein neues Leben, ein neues Herz, wenn wir das erleben, was die Bibel eben als Neugeburt beschreibt. Reinheit des Herzens beginnt also dort, wo jemand zu Gott sagt, ich kann mich nicht selbst reinigen von meinen Sünden. Herr Jesus, komm du in mein Leben. Schaffe du in mir ein reines Herz und gib du mir einen neuen Geist und vergib mir meine Schuld und meine Sünde und sei du Gott in meinem Leben, sei du Herr in meinem Leben. Diejenigen werden von Jesus hier glücklich gepriesen, die diese Reinheit, die Wiedergeburt in ihrem Leben erfahren. Also Wiedergeburt ist nicht ein anthroposophisches Wort übrigens, sondern es ist das Wort, das Jesus gebraucht, um zu beschreiben, was in unseren Herzen passiert, wenn wir gläubig werden. Wenn wir eine neue Geburt in unserem Innern erlebt haben. Und dann beginnt aber auch der Reinigungsprozess unseres ganzen Wesens. Das, was die Glaubensväter Heiligung nannten. Dann wird unser Verstand und unser Körper und unsere Beziehungen, unsere Seele, unser ganzes Leben gereinigt. Und das ist ein Prozess. Aber der Schlüssel zu dem Ganzen, und das müssen wir verstehen, ist diese Veränderung, die beginnt von innen nach außen. Und das ist hier mein nächster Unterpunkt. Hier Reinheit des Herzens fließt von innen nach außen. Oder anders gesagt, Religion versucht ja meistens, den äußeren Ring des Lebens zu ändern. Fang einfach an, zu anderen Leuten nett zu sein. Fang an, ein besserer Mensch zu sein. Streng dich an. Tu dieses nicht, tu lieber jenes. Religion setzt im Kern immer an unserem Verhalten an, an unseren Verhaltensmustern. Sie versucht, das zu ändern. Und Jesus sagt uns, dass das der falsche Ansatz ist. Er sagt, das Geheimnis zu einem freudigen Leben mit Gott beginnt mit einem reinen Herzen. Das Herz steht im Zentrum der Lehre Jesu. Wenn das, was ich liebe, nach was ich mich sehne, ja, mein Wille, wenn das durchdrungen wird von Jesus Christus und ich ein neues Herz habe, dann ändert sich auch meine Gesinnung. Die Art und Weise, wie ich denke, wird verwandelt. Und wenn mein Verstand verwandelt wird, weil ich Gottes Wort jetzt lese und meinen Herrn auch mehr kennenlernen möchte, hat das zugleich auch seinen Einfluss auf meine Empfindungen, auf meine Gefühle. Und wenn sich mein Verstand und meine Gefühle verändern, dann hat das seine Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich meinen Körper gebrauche. Weil ich nur meinen Körper dazu gebrauchen will, um Gott zu ehren. Und wenn sich die Art und Weise ändert, wie ich meinen Körper gebrauche, hat das auch seinen Einfluss auf meine Beziehungen. Meine Beziehungen werden gereinigt. Und im Grunde wird mein ganzes Leben als lebendige Seele gereinigt und ich werde Jesus ähnlicher. Aber wenn wir zuerst nur versuchen, unser Verhalten zu ändern und nicht tiefer gehen und uns nicht mit den Dingen auseinanderzusetzen, die unser Herz betreffen, da werden wir nicht wirklich geistlich wachsen und uns verändern, sondern dann stehen wir sogar in der großen Gefahr, zu Pharisäern und zu Heuchler oder zu Moralisten zu werden. Aber das Evangelium ist nicht Moralismus. Gott will uns von innen nach außen verändern. Also, ich fasse kurz diesen zweiten Hauptpunkt nochmal zusammen, wo es um die Frage geht, wie kann man ein reines Herz bekommen? Erstens, wir können ohne Jesus kein reines Herz bekommen. Zweitens, Reinheit, sie fließt von innen nach außen. Noch ein drittes möchte ich hinzufügen, mein Herz und meine Reinheit werden von jeder Lebenserfahrung beeinflusst. Und deshalb müssen wir unser Herz sorgfältig behüten, wenn wir ein reines Herz bewahren wollen. Es kann sein, dass ich heute missverstanden werde. Vielleicht denkt jemand, okay, Johann, ich muss also nur versuchen, mein Herz rein zu halten, dann wird alles von selbst passieren. Und die Realität ist, unser Herz ist, wie schon gesagt, verknüpft mit unserem Verstand und unseren Emotionen und unserem Körper und unseren Beziehungen und alle diese Facetten unseres Wesens, sie sind alle miteinander verwoben und deshalb ist Sprüche 4, Vers 23 so wichtig. Wisst ihr noch, was da steht? Vielleicht habt ihr es auswendig gelernt. Repetitio est mater studiorum. Lasst uns das nochmal sagen. Mehr als alles andere. Behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Warum muss ich also mein Herz behüten? Ich muss mein Herz behüten, ja im Grunde mein ganzes Leben behüten, weil das Herz wird von allen diesen Bereichen beeinflusst. Denken wir mal an unsere Beziehungen, diesem zweiten Ring hier in der Grafik. Wenn ich es zulasse, dass Unreinheit meine Beziehungen angreift, was passiert dann? Ich werde straucheln. Denn wenn ich eine unsaubere Beziehung zum Beispiel mit einer anderen Person habe, das kann eine unreine Beziehung sexueller Art sein oder eine unsaubere Geschäftsbeziehung, wo gelogen und betrogen wird. Egal, welche unsaubere Beziehung es auch sein mag, es wird immer mein Herz, das Zentrum, beeinflussen. Und manchmal greift der Widersacher unsere Beziehungen an, damit er uns in unserem Herzen verletzt. Und manchmal greift er unseren Körper an, um an unser Herz heranzukommen. Und wenn ich mit meinem Körper in Unreinheit verwickelt bin, dann hat das einen Einfluss auf mein Herz. Ich kann nicht sagen, ja, ich möchte ein reines Herz haben, aber ich werde auch weiterhin meinen Körper gebrauchen, um mich an dieser oder jener Sünde zu erfreuen, weil es sich einfach nur gut anfühlt. Dein Körper hat einen Einfluss auf deinen Geist. Unser Körper und unser Geist sind miteinander verwoben als Teil meiner ganzen Persönlichkeit. Und deshalb sagt zum Beispiel Paulus den Korinthern, 1. Korinther 6, versteht ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, und deshalb flieht vor jeder Unzucht. Denn wenn du mit deinem Körper sündigst, in dem Vers geht es eben um sexuelle Sünden, dann ziehst du den Heiligen Geist in diese Affäre mit hinein, denn Gott lebt in dir. Dein Geist ist in allem involviert, in was dein Körper involviert ist. Wir können natürlich das auch umkehren. Wenn ich meinen Körper dazu benutze, Gutes zu tun, dann hat das Auswirkungen auf meinen Geist. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Körper anbete, indem ich meinen Mund dazu benutze, wir haben das im ersten Teil des Gottesdienstes getan. Ich benutze meinen Mund, natürlich meine Gedanken, um Gott zu ehren, dann ist das eine gute Sache. Oder wenn einer sagt, ich will sogar aufstehen oder niederknien als Zeichen meiner Unterordnung vor Gott, dann ist das auch okay. So kann ich mit meinen Körper gebrauchen, um Gott zu ehren. Wir können das Gleiche auch über den Verstand sagen. Der Verstand, was ist das doch für ein mächtiges Ding? Unglaublich. Wenn wir es zulassen, dass Unreinheit unseren Verstand verseucht, indem wir unsaubere Gedanken denken, dann wird das unseren Geist und unser Herz beeinflussen. Aber wenn wir unseren Verstand dazu gebrauchen, um über Gottes Wort nachzusinnen, beeinflusst das in guter Weise unser Herz. Und deshalb, liebe Geschwister, möchte ich uns heute ermutigen, lasst uns Acht haben auf unser Herz. Behüte dein Herz, denn es gibt so viel Schmutz und so viel Dreck und so viel Schlacke und so viel Unreinheit in dieser Welt. Stichwort, ein Stichwort nur, Internetpornografie. All dieses Zeug, es will dein Herz verschmutzen. Wir stehen also in der Gefahr, Dinge zu lieben, die wir nicht lieben sollten, nach Dingen zu gelüsten, statt aufrichtig zu lieben. Und Gottes Geist sagt uns durch das Wort Gottes, behüte dein Herz. Und in 1. Johannes 2, Vers 17 lesen wir, vor was wir unser Herz behüten sollen. Drei Dinge werden uns dort aufgezählt. Behüte dein Herz vor der Begierde des Fleisches und der Begierde der Augen und dem Hochmut des Lebens. Sei vorsichtig, denn diese Dinge beeinflussen dein Herz. In welchem Bereich wird unser Herz heute angegriffen? Das ist meine Frage. Jesus will, dass wir unser Herzen reinigen. Reinheit ist wesentlich, wenn wir glücklich sein wollen. Ja, wenn wir Gott sehen wollen. Möchte uns am Ende dieser Botschaft einladen, einfach in der Stille vor den Herrn zu treten, der unser Herzen besser kennt, als wir selbst unser Herzen kennen. Und wenn der Geist Gottes durch sein Wort dir manche Unreinheit offenbart hat und du weißt, in meinem Innersten, da ist manches Reservat, Da gibt es so diesen eingezäumten Bereich, in dem noch wilde Tiere ihr Wesen treiben. Da gibt es Bereiche, von denen keiner weiß, aber die sind nicht sauber. Da möchte ich dich ermutigen, komm heute vor unseren Herrn und bekenne deine Unreinheit. Bitte ihn, durch sein heiliges Blut jeden Flecken zu reinigen. Jesus will uns durch seinen Geist von innen nach außen verändern. Er will in unserem Herzen beginnen und unseren Verstand und unseren Körper und unsere Beziehungen, ja unsere ganze Seele durchdringen, reinigen und in sein Bild umgestalten. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir, auch wenn wir schon gläubig sind, unsere Abhängigkeit von Gott bekennen und immer wieder bewusst uns diesem Reinigungsprozess oder wie die Alten sagten, diesem Heiligungsprozess hingeben, dann geht es unserem Herzen gut. Und wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast und weißt, in meinem Herzen, da bin ich eigentlich unrein, da ist noch so viel Schmutz und Sünde, viel Selbstliebe, aber keine wirkliche Liebe zu Gott und auch nicht zu meinem Nächsten. Das weißt du, ob du eine Beziehung, wirklich eine echte, lebendige Liebesbeziehung zu Jesus hast. Und wenn du merkst, dass da bin ich noch nicht im Reinen, ich bin auch nicht im Reinen mit Gott und auch nicht mit mir selbst, dann möchte ich dich heute ermutigen, bitte Gott darum, dass er dein Herz reinigt und du wirklich diesen Neustart, diese Neugeburt erleben kannst. Nur wenn du ein reines, ein erneuertes Herz hast, kannst du Gott sehen. Deshalb gib ihm dein Herz.